Liebe Gemeinde, man kann ja nicht alles wissen. Das ist mir deutlich geworden, als mich ein Gemeindeglied fragte, warum gibt es eigentlich neben dem Pfingstsonntag auch noch den Feiertag Pfingstmontag? Wusste es auch nicht. Aber es gibt ja das moderne Nachschlagewerk Wikipedia. Ich habe aufgeschlagen und nach sehr vielen nichtssagenden, klugen Worten stand dann, dieser Tag dient der Vertiefung der Lehre vom Heiligen Geist. Da hatte ich's. Ich wollte dann auch nachschlagen, was Wikipedia weiß im Internet über den Heiligen Geist. Da stand dann, der Heilige Geist ist die dritte Person der Trinität, also der Dreieinigkeit, seit dem 4. Jahrhundert dem großen Bekenntnis der Christenheit, dem Niceno-Konstantinopolitanum, gilt der Heilige Geist als die dritte Person der Dreieinigkeit. Die Vorstellung vom Heiligen Geist weicht im Christentum wesentlich ab von den Geistvorstellungen in anderen Religionen. Jetzt war ich so klug als wie zuvor. Es ist wie bei vielen Erklärungen, dass mit vielen Worten etwas gesagt wird, was an uns vorbeirauscht, was gar nicht hilft, wirklich in der Tiefe etwas zu erfassen. Den Heiligen Geist erfassen wir nicht durch Definitionen. Es war lieb, lobenswert, wenn Menschen dem nachdenken, was einzelne Theologen und Theologien denken über den Heiligen Geist. Aber mit solchem Nachforschen kann man sich auch den Heiligen Geist vom Leib halten. Durch Definitionen erfassen wir nicht, was der Heilige Geist ist. In der Bibel wird immer deutlich, der Heilige Geist wird beschrieben mit Zeitwörtern, mit Tunwörtern, mit Verben, was er tut, was er schafft, worauf er aus ist, worüber er traurig ist. Der Heilige Geist Gottes wirkt, möchte uns erfassen, möchte uns durchströmen. Das hat der Heilige Herr Jesus gemeint, als er seinen Jüngern vor seinem Abschied von dieser Erde gesagt hat, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis ablegen von mir. Es wird der Kronzeuge sein, der auf mich hinweist, der mich groß macht, der Menschen verdeutlicht, was man an Jesus hat. Dazu ist der Heilige Geist da, den ich senden werde vom Vater. Der wird Zeugnis ablegen von mir. Der wird von sich selbst wegsehen. Nicht er ist wichtig, sondern er wird wie ein Scheinwerfer Jesus ins Licht stellen. Jetzt darf ich am Pfingstmontag Ihnen einfach erzählen, wie ich das erlebt habe. Vor 66 Jahren, im Jahr 1946, erster Nachkriegslandesposaunentag in Ulm. In der total zerstörten Innenstadt von Ulm. Nur das Münster stand noch. Von der Zahl her gesehen waren die beinahe 2000 Posaunenbläser, die sich damals versammelt haben, kläglich verglichen mit den über 10.000, die sich in 4 Wochen versammelt werden zum Landesposaunentag. Und verglichen mit der rhythmisch gekonnten Spielweise der heutigen Bläser, war damals das Spielen der Posaunen eher konventionell. War zwar etwas Besonderes, dass das auf 1000 Jahre konzipierte Reich Adolf Hitlers nach 12 Jahren weggefegt war. Es war etwas Besonderes, das vielen Teilnehmern die Tränen der Bewegung in die Augen trieb, dass nach den Jahren der Verfolgung und Unterdrückung sich evangelische Jugend wieder sammeln konnte, dass Gemeinde Jesu öffentlich den Münsterplatz bekennen konnte. Aber das Besondere war die Losung, die natürlich uns Schwaben zu Herzen ging, weil es aus dem Lied des schwäbischen Dichters Philipp Friedrich Hiller war: Jesus Christus herrscht als König. Aber das alles war gar nicht das Besondere, auch nicht das Zusammenläuten der damals noch übrig gebliebenen Münsterglocken. Das Besondere, dass vielen der Teilnehmer von diesem Tag an, Ende Mai 1946, der Entschluss war für ihr Leben: Ehret, liebet, lobet ihn. Es war vom Geist Gottes gewirkt. Das konnte man nicht machen durch Posaunenklänge und durch Regie des Tages. Der Geist Gottes will Jesus groß herausbringen. Vielleicht ist auch etwas Besonderes gerade dieses Lied: Jesus Christus herrscht als König. Am Himmelfahrtstag habe ich drüben in unserem alten Zentrum einen kranken Menschen besucht. Liebenswert, aber eigentlich kaum mehr ansprechbar. Ich habe gedacht, was mache ich? Ich habe den ersten Vers angestimmt von Jesus Christus herrscht als König. Und da dieser alte, weggetretene Mensch hinaufgegriffen nach dieser Strickleiter, sonst wird Galgen dazu gesagt, aber das sagen wir heute nicht, hat in die Sprossen gegriffen und hat gezogen im Takt: Ehret, liebet, lobet ihn. Da war diese Krankenstube erfüllt vom Geist Gottes, wie ich sonst noch nie erlebt habe. Wo Jesus verherrlicht wird, da ist der Heilige Geist, da will der Geist Gottes dafür sorgen. Ja, in unserem alten Gymnasium in Stuttgart haben wir jeweils zur Weihnachtszeit das Weihnachtsoratorium aufführen dürfen. Und bei der letzten Aufführung, bei dem unser alter Oberstudiendirektor dabei war, kurz vor seiner Zurruhesetzung, hat er uns plötzlich mitten im Oratorium unterbrochen durch ein Handzeichen, ist auf die Kanzel der Markuskirche gestiegen und wir dachten, jetzt will er eine Rede halten. Aber er hat nur gesagt: Sing das noch einmal, dass dieses arme Knäbelein will unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen. Das ist wichtig, hat er gesagt. Und mit einem Mal war die Markuskirche in Stuttgart, so hatte ich den Eindruck, nicht bloß erfüllt von dem Jubel der jugendlichen Stimmen und von der Begeisterung unseres Singens, sondern da wurde Jesus verehrt. Da war der Geist Gottes da, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen. Es ist erstaunlich, dass in den letzten Wochen immer wieder ehemalige Konfirmanden an mich schreiben. So die Summe eines Lebens. Oft aus großer Not heraus, dass sie nochmal ihrem Konfirmationspfarrer schreiben. Eines der Menschen, der mich geschrieben hat, hat bezeugt, dass er ganz tief in seinem Leben in Verwirrung geraten ist. Ich habe versucht, Briefwechsel ging hin und her, ein paar kluge Antworten, Ratschläge zu geben. Aber dann kam der Brief: Ich bin so tief im Schlamassel, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Da habe ich einfach das Buch in einen Umschlag gepackt, Jesus, unser Schicksal, das Buch von Wilhelm Busch, inzwischen in 46. Auflage erschienen. Und schon zwei Tage später kam eine Postkarte, auf der bloß stand: Ich bin schon auf Seite 59. Man kann ja fragen, warum Gott manchen Verkündigern die Gegenwart des Heiligen Geistes geschenkt hat. Hier in Korntal war das ganz wichtig, die Evangelisation dort am Bahnhof mit James Radcliffe. Wie viele Mitarbeiter und Mitglieder unserer Gemeinde damals ergriffen wurden vom Geist Gottes. Aber auch wie viele Menschen bis hinein in unsere Gemeinde ergriffen und gesegnet wurden von dem Zeugnis von Wilhelm Busch, Jugendpfarrer in Essen. Die Essener Jugend hat immer gesagt, manche rühmen sich, das älteste Gebäude in Deutschland zu haben. Wir haben den ältesten Jugendpfarrer in Deutschland, der mit 66 noch Jugendpfarrer war, von seiner Kirchenleitung vergessen, gedemütigt. Bei seiner Abschiedspredigt hat er gesagt, es gibt große Redner, die haben ein weites Register von Themen, das sie beherrschen. Ich habe immer bloß ein Trompetchen gehabt. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn Jesus. Und das war das Geheimnis sicher. Allein Jesus groß herauszubringen, da lässt der Heilige Geist sich nieder, da bestätigt der Heilige Geist. Vor wenigen Tagen haben wir ebenso eindrücklich wie die große Beerdigung von unserem lieben Bruder Ulrich Laugenmann in Unterrixingen ein Gemeindeglied beerdigt, mit 62 Jahren an Krebs verstorben. Eine große Trauergemeinde. Und eindrückliche Lieder, Zeugnisse, Nachrufe. Aber es lag über dieser Versammlung auf dem Friedhof in Unterrixingen eine Atmosphäre der Gegenwart des Heiligen Geistes. Könnte ich sagen, war die Predigt, waren die Lieder, waren die Nachrufe, sondern das, was bezeugt wurde von den Gemeindedienstmitarbeitern, von den Besuchsdienstgruppen, von der Jungschar, vom Jugendkreis, von Frauenfrühstücksgruppe. Diese Frau Christa Fleckhammer hat uns immer bloß eins wichtig gemacht, dass wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland. Der Geist Gottes wird mich verherrlichen. Wo das deutlich wird über einem Menschenleben, dass das wichtig ist. Ich durfte einfach ein bisschen erzählen, was ich erlebt habe. Wie hat es die erste Christenheit erlebt? Wir haben wahrscheinlich den Bericht im Kopf, Apostelgeschichte 2, das Brausen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes. Und dann wird sehr zuchtvoll, nichts unnötig berichtend, erzählt, was geschah. Kein großes Halleluja rufen, sondern die großen Taten Gottes wurden bezeugt. Und dann ist in der Bibel uns erzählt, ausführlicher als all diese Umstände, das Brausen des Windes und die Feuerzungen, von denen uns gestern Pfarrer Hägele so eindrücklich mit diesem Bild von Karl Hemeter erzählt hat, wird erzählt ausführlich, Vers um Vers, dass die Apostel Petrus und Johannes plötzlich Altes Testament zitiert haben. Damals hat man die Schrift dazu gesagt. Da wird erfüllt, was bei Joel gesagt ist und was schon David vorausgesagt hat und was beim Propheten Jesaja steht. Das Alte Testament ist doch kein Moralbuch, das uns in erster Linie beibringt, wie anständig und nächstenliebend wir sein sollen. Sondern das Alte Testament ist wie ein Bündel von Scheinwerfern, die plötzlich, seitdem Jesus da ist, uns merken lassen, Jesus steht im Licht dieser großen Erwartungen. Wir werden überhaupt erst begreifen, was wir an Jesus haben, wenn wir wieder uns ins Alte Testament hinein bequemen. Was ist da für ein Sehnen gewesen nach wahrer Erlösung, die nochmal ganz anders ist als die herrliche Erlösung aus Ägypten. Wir müssen erlöst werden von unserer alten Art. Es muss einer kommen, der uns befreit von unserem Wesen. Sehnen nach Erlösung. Ein Sehnen nach dem richtigen König, nach dem Hirten, der die Richtung angibt, der für uns sorgt. Im Alten Testament quer durch ein Sehnen nach der Gerechtigkeit, die Gott uns gibt. Wir können versuchen, gerecht und anständig zu sein, aber Gott hat angekündigt, das wird noch einmal etwas anderes sein, wenn ich meine Gerechtigkeit überkleidend über euch gebe. Sei der erwartend drauf gewesen, der Herr unsere Gerechtigkeit. Alles, was die Apostel uns im Neuen Testament in den Briefen sagen, ist eigentlich nichts anderes, als dass sie im Licht der Scheinwerferbatterie des Alten Testaments uns deutlich machen, das haben wir an Jesus, den Erlöser, den wahren König, den Hirten, der uns Gerechtigkeit schafft. Was muss das für ein Aufatmen beim Apostel Paulus gewesen sein, als er den Korinthern schrieb, Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit. Ein großer Teil des Alten Testaments ist Weisheitsliteratur. An unserer alten Lateinschule, auf dem Sturz, über dem Eingang, das schöne Wort eingegraben. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Sehne nach Weisheit. Jesus Christus ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Mensch, alles, was im Alten Testament über Sehnen nach klug, wir sind oft so begrenzt, klug, dass Gott uns klug macht, empfindsam fürs Richtige, dass Gott uns erlöst von dem, was uns oft wie mit Seilen hinunterzieht in die Schwermut, die Angst, ist uns gemacht zur Erlösung, zur Heiligung. Und zur Gerechtigkeit. Dr. Ludwig Kraft, der große Missionspionier, der hier in Korntal gewohnt hat, schrieb in einem seiner letzten Seelsorgebriefe aus der Görlitzstraße an ein Seelsorgekind, meine Art ist noch so verderbt wie vor 50 Jahren. Ich muss eher sagen, sie ist noch verderbter als in meiner Jugendzeit. Wie bin ich angewiesen auf die Gerechtigkeit, die Jesus für mich ist? Da hat einer begriffen, schon aus dem Alten Testament her, durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes knüpft gerne im Alten Testament an. Der Apostel Paulus schrieb 2. Timotheus 3,16, der Geist Gottes durchhaucht die Schrift, er meint dann das Alte Testament, durchatmet, dass da plötzlich etwas für lebendig für uns wird. Wir kommen aus einer Zeit, wir Älteren haben das erlebt, der grenzenlosen Verachtung des Alten Testaments. Und mir ist heute so, als ob die Nachwirkungen sind, dass das Alte Testament gerade noch ein geschichtliches Buch ist. Dass gar nicht mehr begriffen wird, dass Jesus sagt, die Schrift zeugt von mir. Lest in der Schrift, im Alten Testament. Dieser Zeit der Verachtung des Alten Testamentes als ein Judenbuch, das wir nicht mehr brauchen mit unserer germanischen Moral, hat eine kleine Gruppe aus der bekennenden Kirche das hochgehalten. Leute, seid zu Hause im Alten Testament, damit der Heilige Geist euch zeigen kann, was wir an Jesus haben. Wenn ich diese Lieder von Rudolf Alexander Schröder und Jochen Klepper und Arno Pötzsch lese, die in jener Zeit entstanden sind, da ist Substanz drin. Und nicht bloß Substanz, sondern durchhaucht vom Heiligen Geist, die im Alten Testament erlebt haben und sich hineinreißen ließen in diese Bewegung hin zu Jesus. Der Heilige Geist reicht nicht nur in die Emotion hinein, sondern in klar denkende Zusammenhänge. Wäre schade, wenn das Alte Testament heute in der Christenheit verstanden würde als ein Wegwerfartikel oder als eine Rarität, so wie ein Kursbuch von Anno dazumal, das Sammler irgendwo aufstöbern, im Flohmarkt und hochhalten. Das ist das Instrument, das Gott benutzen will, durch das er seinen Heiligen Geist strömen lassen will. Nicht umsonst sind so viele alttestamentliche Worte uns wichtig, weil wir spüren, da ist der Geist Gottes, hat er angeknüpft. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber mein Bund soll nicht hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Geist Gottes will das Alte Testament benutzen. So hatten es die ersten Christen erlebt, dass ihnen plötzlich etwas aufgeschlossen wurde. Und das ist wichtiger als all das, was ich Ihnen erzählt habe, was ich erlebt habe. Die Schrift ist, die von mir zeugt. Sucht in der Schrift, hat er Jesus angewiesen. So wie es auch in dem Wort heißt, das uns heute wichtig gemacht werden soll am zweiten Pfingsttag, wenn der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis ablegen von mir. Der wird mich bezeugen. Schön und gut. Aber wie werden wir teilhaftig? Wie bekommen wir diesen Heiligen Geist? Ein Onkel von mir, der als junger Bräutigam weit weg vom christlichen Glauben gewesen war, aber jetzt da in eine fromme Familie einheiraten wollte, hat seiner zukünftigen Schwiegermutter fast zynisch gesagt, wie kann man den Heiligen Geist denn bekommen? Da hat sie bloß gesagt, um den darf man bitten. Wenn ihr den Vater bitten werdet, so hat Jesus gesagt, dass er euch den Heiligen Geist gibt, der wird ihn euch geben. So einfach ist, Vater, dein Geist ist willkommen. Ach, in unserer Wohnung, wir brauchen ihn. In meinem Leben, in meiner Verzagtheit, in der Schwachheit meines Alters, ich brauche ihn. Vater, gib ihn mir. Der Vater wird den Geist geben. Im Strohgäu-Express, jedes Mal rechts eine Spalte, die schließt mit dem geistreichen Satz, so sei es. Liebe Brüder und Schwestern, so ist's. Wenn ihr den Heiligen Geist vom Vater erbitten werdet, wird er ihn euch geben. So ist es. Amen.